jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung Sie jede Woche über das aktuellste Weltengeschehen informieren dürfen. Und ich sag's Ihnen, in der Woche wird's schmackig. Und zwar so richtig schmackig im ureigensten Wortsinn, denn Thomas und Maurer und ich müssen uns ein bisschen über die Gastronomie in diesem Land unterhalten. Bist du vorbereitet, lieber Thomas?
Stets.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Die österreichische Bundesregierung hat ein bisschen was zustande gebracht in dieser Woche. Und das muss man ja auch einmal betonen. Es gibt eine klare Industriestrategie. Man überlegt sich, wie man mit Schlüsselarbeitskräften und der Rot-Weiß-Rot-Card umgehen will. Und man hat vor allem etwas gemacht, worüber wir zwei jetzt sprechen möchten, weil der Thomas hat eine hohe Expertise. Man will die Gastronomie dazu verpflichten, künftig eine günstige Hauptspeise anzubieten. Das ist aus Sicht mancher Gastronomen wahrscheinlich der umstrittenste Punkt überhaupt in diesem ganzen neuen Antiteuerungspaket. Aber ich finde es interessant. Und nachdem du ja ein Mensch bist, dem die besten Köche dieses Landes aus der Hand fressen, lieber Thomas.
Oder umgekehrt, ihr?
Aber sie sind zuerst gewaschen, die Hände.
Ständig, natürlich. Das erscheint mir schwierig aus mehreren Gründen. Weil, also im Gegensatz zu der jetzt ja ebenfalls, weiß ich noch nicht, beschlossenen oder in Diskussion befindlichen Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel, wo man sagen kann, ja, das definiert man, was ist ein Grundnahrungsmittel, dann senkt man die Steuer, dann hofft man, dass der Handel das weitergibt und davon profitieren wahrscheinlich vorrangig Menschen mit niedrigem Einkommen. Das ist in sich soweit schlüssig, wenn es aufgeht, aber schon die Frage, was ist eine günstige Hauptspeise, ist halt schwer zu beantworten. Das kommt ein bisschen aufs Lokal auch an. Du kannst natürlich, weiß nicht, was ist, Linsental ist sehr günstig, wenn du saure Hund machst, also einbrennende Erdäpfel, die ältere Generation kennt das noch mit Gurkelwasser und Gurkeln, oder einfach Bratkartoffeln mit Spiegelei. Das alles ist günstig, wobei jetzt die Frage ist, nicht jedes Lokal hat das auf der Karte. Und es gibt ja auch Lokale im gehobenen Segment, da kostet dann das Gedeck, also Brot, Butter und ein Wasser am Tisch oder vielleicht ein kleiner Aufstriche oder Häppchen, auch so viel wie woanders eine Hauptspeise. Also wenn ich jetzt, ist dann schwierig, wenn ein das Steiereck oder der Taubenkobel oder sonst ein renommiertes Spitzenlokal eine günstige Speise anbieten muss, darf man dann dorthin gehen und nur die günstige Speise essen? Darf das Lokal sagen, na, wir vergeben leider keine Tische an Leute, die nur wegen der günstigen Speise kommen? Ist das dann Diskriminierung? Landet das vor dem obersten Gerichtshof? Es ist, glaube ich, in der Form schwer exekutierbar.
Ja, da gebe ich dir recht, aber ich glaube, es wird sich eine Lösung finden. Ich meine, man hat es ja auch immerhin geschafft, so etwas wie einen, unter Anführungszeichen, Apfelsaft-Paragraphen zu kodifizieren, der eben besagt, dass zumindest ein alkoholfreies Getränk günstiger sein muss als das billigste Bier. Also ich glaube, das kann man dann schon auf Essen ausweiten, wobei es natürlich, und da spreche ich jetzt die Elternbubble unseren zuhörenden Personen an, schon happig sein kann, mit den Kindern zu diskutieren, ist ein Kaiserschmarrn überhaupt eine Hauptspeise oder nicht? Wobei der Kaiserschmarrn eh mit aufgeschlagenem Ei, das dann wieder frisch ausgebacken und sowas, das ist auch wieder arbeitsintensives Essen. Also es wird vermutlich eh nicht der günstigste Punkt auf der Speisekarte sein, aber es könnte sich noch was entwickeln. Die Frage ist ja dann auch schon pro futuro gedacht und ich blicke jetzt auf unsere Episoden im April, ob es dann sein könnte, dass irgendjemand Eiernockerl um 8,80 anbietet und die Leute dann aber sagen, na, aber wir sind ja nur dem Wunsch der Bundesregierung nachgekommen.
Das halte ich sogar für ausgesprochen wahrscheinlich. Jetzt, wo du es gesagt hast, überhaupt. Ja, und ich glaube auch, dass das Also es geht ja da nicht nur darum, dass Leute irgendwie nahversorgt zum Wirten kennen und die Gastronomie ja immer wieder als der stärkste Inflationstreiber genannt wird. Aber da kommen ja viele Dinge zusammen. Also viele Menschen können sich aufgrund anderer Teuerungen einfach nicht mehr leisten, ins Gasthaus zu gehen. Und dann gibt es in vielen Ortschaften einfach auch keins mehr. Und das hat auch damit zu tun, dass sich das sehr viel ins Vereinswesen schlangert. Das ist ein steuerbegünstigter Verein, muss keine Steuern abführen. Und in ganz vielen Gemeinden, vor allem im ländlichen Bereich, gibt es halt kein Wirtshaus mehr, auch weil und nicht, weil es halt keins gibt, sondern auch weil die Vereine Vereinslokale aufmachen und dort das Bier ungefähr das kostet, was sie im Supermarkt kostet. Und der Verein hat den Vorteil, dass man, wie auf Social Media, praktisch nur auf Leute trifft, die eh der eigenen Meinung sind. Also das, glaube ich, setzt grundsätzlich die Gastronomie unter Druck und ist damit, glaube ich, jetzt auch nicht lösbar. Und ich habe jetzt eh in letzter Zeit mit ein paar Gastronomen, Leuten, die halt Betriebe haben, über diese Dinge gesprochen und die sagen auch, und ja, man ist der Gruß der Kaufleute, aber sie sagen, bei einer kommt halt auch viel der restlichen Teuerung zusammen und kumuliert da, weil du bist als Wirtshaus oder Hotel, du hast ständig Handwerker wegen irgendwas, weil immer irgendwas hin wird, die Einkäufe werden auch nicht günstiger, das Material wird nicht günstiger und weil es eine Branche ist, in der es eigentlich zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte gibt, ist auch das Lohnniveau verhältnismäßig hoch, natürlich nicht überall und das kommt dann schon auch zusammen, das wird man mit einer günstigen Hauptspeise auch nicht wegbringen.
Ja, das heißt, es wird einfach wieder auf...
Wie man das fasst, das wäre wirklich, also gibt es da irgendwelche Unterlagen schon, wo man gesagt hat, beim Apfelsaft war es leicht. Und ich sage, das billigste alkoholfreie Getränk, also es muss ein alkoholfreies Getränk geben, das billiger ist als das günstigste alkoholische, das ist meistens das Bier, dann kann ich das festlegen. Aber die günstigste Speise, ich meine, es gibt auch bei Joël Robuchon sicher eine günstigste Speise auf der Karte. Aber die wird vielleicht gerade noch zweistellig sein in Euro.
Ich getraue mir jetzt etwas zu sagen, wofür ich wahrscheinlich gesteinigt werden würde, wenn ich bei anderen Blättern arbeiten würde, aber ich haue es jetzt einfach mal raus. Man könnte Sepp Schellhorn hier tatsächlich mal in seiner Expertise treffen.
Er hat viel dazu zu sagen, das kann ich aus persönlicher Erfahrung prognostizieren.
Ja, und er hat auch ein Kochbuch geschrieben. Also da muss man historisch gar nicht so weit zurückgehen, dass es die Ehefrau von Engelbert Dollfuß ist, die auch mal ein Ernährungsbuch geschrieben hat, Kochbuch.
Ja.
Damals eben zu Dollfuß Lebenszeiten.
In den schwierigen 30er Jahren hat die Kanzlerin sozusagen dem Volk helfend ein Kochbuch gereicht, in dem dann so Spezialitäten wie Erdäpfelschalen, Suppe und so drin waren, damit die einfache Hausfrau, die ja gar nicht weiß, was kocht, auch eine Anleitung hat, wie man Kosten drücken kann. Das war sehr nett. Ich besitze dieses Kochbuch leider nicht. Falls es jemand loswerden möchte, ich wäre interessiert.
Ja, gut. Ich würde sagen, das Dollfuß-Kochbuch ist einmal Plan B. Schauen wir uns an, wie diese Regelung jetzt tatsächlich logistisch umgesetzt wird und schauen wir dann tatsächlich mal rein in die Speisekarten, ob das uns erfreut hat und ob das die Menschheit zu einem besseren Ort machen wird und alle Leute wieder zum Wirten gehen, dort miteinander kommunizieren werden, satt werden, gesund satt werden, kann man ja auch noch einmal hinzufügen und die Gesellschaft insgesamt ein besseres wird oder ob es einfach nur eine Schlagzeile war, über die wir jetzt gesprochen haben.
Vielleicht in dem Zusammenhang noch kurz auch erwähnt, für uns nicht schlagend, aber in den Vereinigten Staaten hat ja Gesundheitsminister Kennedy eine neue Ernährungspyramide vorgestellt, die alte Ernährungspyramide ist, aber am Kopf gestellt. Also sehr viel Fleisch, sehr viel Milchprodukte und am Sockel der Pyramide finden sich dann eh Gemüse. Auch innovativ.
Aber andererseits, bei dem, wie Robert Kennedy pumpen geht und wie er ausschaut und all das Ganze, ist das vermutlich, um irgendwie diesen Körper am Laufen zu halten, schon eine adäquate Form der Ernährung.
Ja, vielleicht.
Auch die ganzen Crack-Schäden auszugleichen.
Vielleicht hat er auch Batterieimplantate, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, wir haben ja auch hier politische Kräfte, die sehr Trump-affin sind. Also vielleicht sollten wir uns irgendwann einmal auf diese Ernährungspyramide auch einstellen.
Josef, Maria und Josef.
Wir auf den Brennpunkt dieser Woche, und das hätte jetzt gar kein Wortspiel sein soll, aber als ich ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, das könnte ein saudummes Wortspiel sein, deswegen distanziere ich mich von meinen eigenen Worten, sprechen wir einfach über den Iran, um es mit einfachen Worten zu sagen. Die Proteste auf den Straßen in Teheran und anderen Großstädten sind ja am vergangenen Wochenende massiv gewesen, seither ist es ein bisschen was weniger geworden. Es gibt Quellen, die sich als unabhängig bezeichnen und die von 12.000 toten Menschen sprechen, die vom Regime in den letzten Tagen ermordet worden sind. Und während Khamenei bereits seine Flucht nach Moskau vorbereitet, gibt es angeblich jetzt jemanden, der sich da an die Spitze der Proteste stellen könnte und so etwas wie eine Aufbruchsfigur für einen mutmaßlich neuen Iran sein könnte. Und zwar wäre das jemand, der aus der Vergangenheit kommt, der Sohn des letzten Schah, Reza Pahlavi. Ich persönlich finde es ja, und das ist jetzt natürlich eine europäische Perspektive und die ist völlig unangebracht gegenüber allen Menschen, die dort ihr Leben riskieren, dessen bin ich mir völlig klar. Aber ich persönlich finde es ein bisschen eigenartig, dass man sich jemanden als Rettungsfigur aussuchen würde, der seit 48 Jahren nicht im Land war und davor seine Familie gut 50 Jahre lang das Land mehr oder weniger ausgebeutet hat, auch autoritär geführt hat, auch mit einem Geheimdienst unterwandert hat. Also wo man da jetzt tatsächlich so diesen Sprung ins Bessere sehen kann, das ist mir vordergründig noch verschlossen. Vielleicht ist es aber inhaltlich nachher etwas, was der Mann liefern kann, dass wir alle jetzt uns hoffen für die Protestierenden und für den Staat insgesamt.
Ja, da möchte ich auf die in der Regel sehr gut informierte kleine Zeitung verweisen, wo ja auch ein in den Shownotes verlinkter Artikel erschienen ist, der die Frage aufwirft, ob es sich da beim Herrn Pahlavi, beim Reza nicht um eine amerikanische Symbolfigur handeln könnte, wo man dann halt so Regime Change gleich einen Vasallen, einen treuen reinsetzt. Ich glaube nicht, dass die Schah-Dynastie im Iran wahnsinnig gut verankert ist. Also wahrscheinlich wird es Nostalgiker geben, weil besser als unter den Mullahs war es wahrscheinlich trotzdem. Aber die Revolution gegen den Schah ist ja nicht passiert, weil die Leute fad war, sondern weil das ein extrem repressives, brutales, diktatorisches Regime ist oder gewesen ist. Und dann ist halt dieses historische Unglück passiert, dass bei einem eigentlich sehr breiten Protest gegen den Schah dann letztlich die zahlenmäßig gar nicht dominanten Religionsfaschisten sich durchgesetzt haben. Also eher ein bisschen wie in der russischen Revolution, wo ja die Bolschewiki auch weit davon entfernt waren, die Mehrheit hinter sich zu haben, aber am entschlossensten und am rücksichtslosesten und, wenn man es reinmacht, politisch den intelligentesten agiert haben und das einfach an sich gerissen haben. Und ja, jetzt ist eh spannend, was weiter passiert, weil Donald Trump dröhnt vor sich hin, er wird militärisch eingreifen, wenn das nicht aufhört. Der Iran kontert mit, sie werden amerikanische Militärbasen angreifen, das klingt alles noch nichts, wo man dann besser schläft, wenn das eintritt. Und im großen Bogen, muss man ja sagen, schließt sich da ja wieder der Kreis, weil ja auch der Schah an die Macht gekommen ist, nachdem die Amerikaner gemeinsam mit den Briten den zweimal demokratisch gewählten Präsidenten Mossadegh weggeputscht haben oder geholfen haben, ihn wegzuputschen mit einer Geheimdienstinitiative, weil der die absurde Idee hatte, dass er gern das iranische Öl die Profite im Iran lassen möchte. Und der hat dann, ich glaube, British Petrol was verstaatlicht und damit war sein Schicksal besiegelt. Das Ganze erinnert es auch ein bisschen an Venezuela. Also irgendwie ist sehr viel History repeating und nachdem er weiß, dass aus dem nicht viel Erfreuliches erwachsen ist, kann man ja sagen, das schaut nicht gut aus, abgesehen davon, wie absolut grauenvoll die Situation im Iran ist und wie unglaublich bewundernswert tapfer die Leute sind, die dann trotzdem auf die Straße gehen und sich einem, in seinem Todeskampf zu allem bereiten Gewaltregime entgegenstellen. Das ist so wahnsinnig beeindruckend, dass man gar nicht mehr als das dazu sagen kann. Ja.
Kann ich nur unterstreichen. Und tatsächlich ist es ja auch in den USA derzeit so, dass sich zum Teil Menschen auch in ihrem eigenen Land, in dem sie leben, mehr oder weniger legal oder zumindest nach eigenem Empfinden legal leben. US-amerikanisches Recht ist da ja derzeit gerade ein bisschen im Wanken. Auch die müssen sich derzeit den ISI-Truppen entgegenstellen und erleben zum Teil Ähnliches, in runterskalierter Dimension natürlich, aber trotzdem in der individuellen Perspektive Ähnliches wie die Menschen im Iran. Und auch da ist Trump eigentlich derjenige, der die Truppen entsendet. Und man tut es irgendwie schwer, dass er auf der einen Seite Weltpolizei spielen will, in klassisch alter US-amerikanischer Manier, beziehungsweise vermutlich nur in einer völlig neuen Lesart und Interpretation dieser Weltpolizeirolle und im eigenen Land dann aber tatsächlich auch bürgerliche Rechte, die er vermeintlich in anderen Ländern einführen will, sie dorthin exportieren will, runter minimiert auf ein noch nie dagewesenes Maß innerhalb der letzten 80 Jahre.
Ja, wobei also irgendwie Konsistenz im Agieren und oder in den Rechtfertigungen der Trump-Administration zu suchen, ist sowieso sinnvoll. Also wir haben es eh erwähnt, also er hat den honduranischen Drogenhändler und Ex-Präsidenten begnadigt, wahrscheinlich gegen ein kleines Entgegenkommen, und hat aber die Invasion in Venezuela mit einem Drogenhandel begründet, den es in zumindest nennenswertem Ausmaß gar nicht gibt. Er ist gewählt worden, weil er nicht mehr Weltpolizist versprochen hat zu sein und die USA aus allem rauszuhalten. Jetzt geht er halt, also zumindest rhetorisch, dort in die Vollen. Ich meine, dass der Mann selbst nicht irgendwie Herr seiner Gedanken und Äußerungen ist, ist offensichtlich für jeden, der mehr als zwei oder dreimal in der letzten Zeit auch sprechen gesehen hat. Inwieweit da die Leute dahinter er einfach nicht einfangen können vor dem Mikrofon oder tatsächlich in der Richtung irgendwas vorhaben, bleibt ja völlig offen. Also das, wir sind, was die USA angeht, eigentlich dort, wo wir in meiner Jugend gab es die Kreml-Astrologen, die sogenannten, dann im Fernsehen und in Zeitungen, Menschen, die dann aufgrund irgendwelcher langjährigen Beschäftigung versucht haben abzuleiten, zum Beispiel aus der Position, wer steht am Roten Platz bei der Truppenparade, wie nah am Zentralsekretär der KPDSU, ob das eine Liberalisierung oder ein Comeback der Hardliner oder, also es ist Kaffeesud lesen mittlerweile, weil in der Sowjetunion war es, weil sie sehr opak war und man wirklich nicht viel gewusst hat und in den USA der Gegenwart ist es, weil da halt wirklich der augenrollende, schäumende Wahnsinn buchstäblich regiert.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass wir den Menschen in Iran wirklich das Beste wünschen. Und vielleicht kann man sich ja auch täuschen in der Rolle des Schah-Sohns. Gab ja zum Beispiel auch in Albanien und Bulgarien ehemalige Monarchen, die sich dann in dem demokratischen Prozess eingebracht haben. Nicht immer erfolgreich, aber zumindest auch auf Basis demokratischer Werte. Das ist ja auch was Schönes. Und alle guten Dinge sind drei. Vielleicht funktioniert es im Iran, dass ein ehemaliger monarchischer Machthaber jetzt tatsächlich den Umschwung Richtung einer tatsächlichen Demokratie und nicht was derzeit uns als Republik verkauft wird, macht. Ich würde mich freuen.
Ja, gut wär's. Das Problem ist halt, das war aber eh bei den letzten Protesten schon, dass es sozusagen sowas wie eine organisierte Opposition nicht gibt. Es gibt einen Aufstand gegen die Unerträglichkeit dieses Regimes, aber es gibt keine Organisation dahinter. Und ob jetzt eben der Herr Reza in der Lage ist, sowas zu bauen oder ob der dort mit offenen Armen empfangen werden würde, das wissen wir überhaupt nicht. Also der Name wäre jetzt, glaube ich, also dass das eine Möglichkeit wäre, kommt ja nicht aus dem Iran, die Forderung, sondern das wird halt bei uns kolportiert. Aber schauen wir mal.
Oh je, jetzt wird's problematisch.
Wir haben schon ganz viel jetzt über ehemalige Herrscherhäuser gesprochen. Redet man noch über anderes Herrscherhaus, das ist ja in Mitteleuropa auch über einige Jahrhunderte hin beschäftigt hat, sagen wir jetzt mal. Und die FPÖ beschäftigt es offenbar immer noch, nämlich das Haus Habsburg bzw. Karl Habsburg, ehemaliger ÖVP-Europaabgeordneter, hält ja traditionell eine Rede zur Zukunft Europas und da hat er heuer ein bisschen gegen die FPÖ ausgeteilt, würde ich sagen, die nehmen es ein bisschen intensiver und sagen, der hat Vollgas auf uns reingeschlagen, indem er sie zum Beispiel die fünfte Kolonne Moskaus genannt hat. Er hat auch gesagt, viele Menschen in der Fraktion der Vereinten Nationalisten im Europaparlament seien in, Zitat, irgendeiner Form mit Putin verbunden und er zeichnet diese Leute bis zu einem gewissen Grad sogar als Hochverräter, denn sie würden nicht nur am eigenen Land, sondern auch an Europa Hochverrat begehen. Demonstrativ gelobt hat er und ich glaube, das hat dann das Fass bei den FPÖlern zum Überlaufen gebracht. Die Außenministerin Beate Meindl-Reisinger, die hat nämlich vor ihm geredet bei diesem Event und seither hagelt es jeden Tag Mitteilungen, Meldungen über Austritte von FPÖlern aus dem St. Georgsorden. Das ist so quasi der Fanclub von Karl Habsburg, kann man mal so übersetzt sagen. Da ist zum Beispiel Ursula Stenzel ausgetreten. Sie war dort eine Ehrendame. Sie hat es auf Ex bekannt gegeben. Allein, dass auf Ex schreibt, ist schon wieder mal ein eigenes Thema, aber egal. Auch ein gewisser Leo Lugner, das ist der Schwiegersohn vom verstorbenen, echten Lugner, unter Anführungszeichen, der hat auch, er hat sowas Schierheiß gesagt, aber ich zitiere es trotzdem, nur damit Sie die Untergriffigkeit der Debatte mitbekommen. Zitat, Herr Lugner, ob die jahrhundertelange Inzucht seines autokratischen Erbzirkels der Grund für diese wirren Beleidigung der stärksten demokratischen Kraft in unserem Land ist? Fragezeichen. Wie gesagt, ein gewisser Herr angeheirateter Leo Lugner auf Ex. Also, meine Güte, also man kann ja diskutieren, aber man muss den Ton nicht immer so treffen. Und zweitens, ich finde es auch ein bisschen eigenartig, dass man sich dann vor jemanden, dem man eh schon alles an demokratischen Rechten oder an historischen Rechten genommen hat, sich dann trotzdem so hinwirft und so glaubt, als müsste man jetzt gegen ihn tatsächlich erstmals in der Geschichte Österreichs eine Revolution anzetteln.
Ja, die Frage ist ja auch, warum ist denen das nicht vorher aufgefallen, dass das Produkt jahrhundertelanger Inzucht nicht würdig ist, sie in seinen Orden aufzunehmen. Ne? Das ist relativ schnell gegangen, diese Einsicht. Und inhaltlich muss man sagen, liegt ja da der Herr Habsburg nicht falsch. Also es sind ja Verflechtungen und auch finanzielle Verflechtungen von sehr vielen dieser selbsternannten patriotischen Parteien mit Russland bekannt. Es ist ja auch nach wie vor die FPÖ im Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei, weil nur, dass der Kickl sagt, na, der ist ausgelaufen, ist jetzt juristisch nicht bindend. Also wenn ich einen Kredit laufen habe und meinem Bankberater mitteile, übrigens, ich finde, der ist ausgelaufen, dann wird das nicht das letzte Wort gewesen sein, das in dieser Angelegenheit gesprochen wurde. Und da muss man sagen, was vor allem Putin angeht, das scheint ein bisschen ein Familienerbe zu sein, war ja auch der Otto Habsburg, da gibt es eine Rede von ihm auf YouTube, die doch zu einem Zeitpunkt, als fast alle westeuropäischen Länder noch, um es nicht drastischer zu sagen, sehr, sehr höflich und freundlich auf Putin zugegangen sind, sehr hart und sehr klar und man muss sagen, sehr prophetisch dargestellt hat, wer das ist und was der will. Und insofern ist das, glaube ich, keine gezielt parteipolitische Attacke, sondern der hat aus guten Gründen was gegen Putin und damit gegen Leute, die den als ein Modell sehen. Und damit sind wir halt fast automatisch bei der FPÖ. Wie soll man den Putin kritisieren oder seine europäischen Helfer und da vorbeikommen? Schwierig.
Unlösbare Aufgabe beinahe. Vielleicht wird es Herbert Kickl am Wochenende schaffen, also bei seinem Neujahrstreffen. Falls Sie den Podcast erst am Samstag hören, klicken Sie rein auf www.kleinezeitung.at. Wir haben dort auch jemanden hingeschickt für eine Reportage. Mein Kollege Markus Sebastian hat diese interessante Aufgabe, sage ich jetzt mal, übernommen. Wir werden da schon eine Geschichte drauf haben. Wird durchaus unterhaltsam sein, glaube ich jetzt mal sagen, ohne eine Ahnung zu haben, was da geschehen wird, außer dass man Austria First, den ersten echten Patriotensender, überhaupt einschalten wird, das erste Mal.
Und ich glaube auch, eine Prognose abgeben zu können sollte, weil man kann ja mittlerweile nichts mehr ausschließen, eine amerikanische Elite-Truppe, den Bundeskanzler Christian Stocker entführen, dann wird die USA die Verhandlungen wahrscheinlich nicht mit Karl Habsburg führen, obwohl der auch Vertreter einer alten Regentendynastie wäre, sondern vielleicht doch in den Reihen der FPÖ suchen. Schauen wir mal.
Wäre es nicht klüger, einfach übers Wetter zu reden?
Wir haben ja in unserem kleinen, feinen Podcast ab und an Gäste, über die ich mich immer sehr freue. Und tatsächlich habe ich erst bei all den verschiedenen Menschen, die ich angefragt habe, ein einziges Mal eine Absage gekriegt von jemandem, der gesagt hat, na, da will er jetzt nicht hinkommen, beziehungsweise ich glaube, er hat es höflicher formuliert und hat gesagt, na, ich habe keine Zeit dafür. Kann sein, dass ich ihn ein bisschen frech angefragt habe, aber ich lüfte jetzt das Geheimnis. Dieser Mann war Dominik Vlatzny, mit dem ich vor der letzten Wien-Wahl sprechen wollte, als damals, ich habe das ihm schon mal gesagt, dass er nicht überrascht wäre, wenn er jetzt reinkommen würde bei uns, als damals jüngsten Altpolitiker. Also er wollte damals mit der Bierpartei nicht mehr antreten, ist auch nicht mehr angetreten. Ja. Und dann haben wir gesagt, reden wir mal über so Wien, Wiener Gemeinderat, Wiener Landtag und all sowas. Er hat es nicht gemacht. Mittlerweile wissen wir auch warum. Ich glaube, er wollte sich die Frage ersparen, warum die Bierpartei zumindest Ende 2024 noch 120.000 Euro übrig hatte und was er denn gedenkt, mit diesem Geld zu tun. Mein Kollege von der APA hat das jetzt einmal gemacht und hat Traufenbogl bzw. eben Vlatzny die Antwort bekommen, ja, das war eine Momentaufnahme zum Jahresabschluss 2024. Wir haben unsere laufenden Kosten weiter damit bespritten, von Rechts- und Steuerberatung über Personal bis Infrastruktur. Und das wird es dann noch eben einen Rechenschaftsbericht 25 geben. De facto ist aber jetzt einfach einmal festgestellt, die Bierpartei ist am Ende. Es hat sich sozusagen ausgetrunken oder wie das Sprachbild Thomas Maurer jetzt daraus noch entwickeln wird. Es ist ein bisschen schade, hat der Politikanalyst Thomas Hofer dazu mal befunden, weil er hat gesagt, da gab es so ein bisschen ein Gefühl, dass was Neues und was Frisches möglich wäre. Und da wurden jetzt viele Menschen abrupt enttäuscht. Lieber Thomas, bist du auch enttäuscht oder freust du dich, dass einfach Turbo-Bier jetzt wieder mehr Musik machen wird und so Spaßbank aus Österreich wiederkommt?
Naja, dass das nicht ermutigend ist für irgendwelche neuen Initiativen, würde ich teilen, weil also ja, da war sicher viel Sympathiefaktor dabei und diese Hemdsärmeligkeit und im Großen und Ganzen war das ja ein artikulationsfähiger junger Mann der Kategorie lange Haare aber gepflegt, also irgendwie war das nicht so richtig der Bürgerschreck und da haben sie offenbar viele Menschen vorstellen können, das wäre mal eine Idee. Was es inhaltlich hätte werden sollen, wurde ja auch schon zu Lebzeiten der Partei nie ganz klar artikuliert, vielleicht auch vorsätzlich, wenn man dann als Projektionsfläche brauchbarer ist, wenn man nicht genau sagt, was man eigentlich, wofür man steht. Und man kann sagen, also als Bilanz, es hat sicher der Marke Vlatzny und Turbo-Bier nicht geschadet, so viel in den Medien zu sein. Und mit dem Geld, ja, bin ich neugierig. Also ich meine, ein ähnlicher Fall war ja als die Partei von Peter Pilz, wie hat die am Schluss geheißen, eben nicht mehr Liste Pilz, ich hab's schon wieder vergessen, nicht mehr im Nationalrat vertreten war.
Jetzt deutsche Truppe Kassner-Meinung.
Genau. Und da hat ja der Pilz damals in das österreichische Parteiengesetz hat das möglich gemacht, legal, das Aufdeckermedium zack zack gegründet, das ja durchaus auch Meriten sich erworben hat, vielleicht nicht nur, aber da ist, damit ist ein Medium geschaffen worden, vielleicht könnte man darüber nachdenken. Der Pilz hat ein bisschen mehr Geld zur Verfügung gehabt, also wo man mit fast 120.000 aber zumindest dann am Podcast, der kostet nicht so viel. Also vielleicht, dass man Ex und Hop oder Daily Beer, neues Kronenbier. Also vielleicht ein Informationsmedium für die Steuerzahler, die diese Rücklagen ja auch eingebracht haben.
Klingt interessant, das klingt tatsächlich interessant. Und falls der Dominik Vlatzen noch immer mal lernen will, wie es eigentlich so abläuft in einem Podcast, die Einladung steht ja nach wie vor. Also er ist ja jetzt wieder als Humorarbeiter, Kabarettist unterwegs. Kann er von dir was lernen, behaupte jetzt einmal, wenn er zu uns vorbeikommt in diesem Podcast.
Schau mal, ich hab in der Funktion noch nicht konsumiert und enthalte mich kollegial des Urteils.
Ja, ich habe ihn gesehen und habe, das sage ich ihm, wenn er darf, ja.
Wieder los.
Zum Abschluss werden wir jetzt noch einmal hochkomplex. Es geht nämlich ums Informationsfreiheitsgesetz und die ÖVP Vorarlberg. Vorarlbergerisch ist jetzt grundsätzlich schon einmal eine Sprache, die ist nicht allen 9 Millionen Menschen in dieser Republik zugänglich. In Vorarlberg ist es da aber noch einmal ein bisschen spezieller, da sind nicht einmal alle E-Mails allen Menschen zugänglich. Es geht nämlich um folgenden, etwas verworrenen Sachverhalt. Es gibt ja seit Jahren das Gerücht, dass der Tiroler, das war jetzt irgendwie, wie soll man sagen, das war aus der Tradition heraus getriggert. Es gibt ja seit Jahren das Gerücht, dass der Vorarlberger Wirtschaftsbund bei der einen oder anderen unternehmerisch tätigen Person ab und zu mal angefragt hat und gesagt hat, entschuldige, aber wollt ihr nicht was spenden, was inserieren, was sonst irgendwie. Also all das, was in die Ruchbarkeit von Korruption kommen könnte. Gibt es dazu natürlich Ermittlungen und dergleichen mehr. Und jetzt wird's aber kurios, weil man ist halt ehrlicherweise ein bisschen dumm und hat das Ganze per E-Mail gemacht. Und jetzt gibt's E-Mails, die sind in der Landesregierung abgespeichert. Allerdings sollten die eigentlich schon im Landesarchiv liegen, weil das Vorarlberger Landesarchiv aber keine Funktion hat, um das irgendwie abzuspeichern, sagt man jetzt bei der Landesregierung, na, die sind eh schon fiktiv im Landesarchiv, aber tatsächlich wäre es noch immer in der Landesregierung abgespeichert. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schönes Wort, man müsse von einer Übernahmefiktion sprechen. Also das ist jetzt zwar vielleicht nur eine technische Ebene, aber es ist tatsächlich schon ein bisschen ein Wahnsinn, wie man sich da hin und her schiebt, nämlich mit etwas, was im Grunde schon ein politisch verwerflicher Anlassfall ist, den man dokumentieren sollte, auch für die nachfolgenden Generationen, damit man da mal reingehen kann, forschen kann, damit da auch die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls korrekten Zugriff darauf hätte. Und man macht es einfach nicht sauber.
Ja, also
unverständlich.
Ja, unverständlich würde ich sagen, nein. Es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Aber das Wording ist halt natürlich sehr, sehr kreativ. Aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass der Landtag durchs Informationsfreiheitsgesetz ja verpflichtet wäre, die freizugeben. Für Archive gelten aber strengere Gesetze. Also das heißt, ein Archiv muss nicht auf der Basis, die können längere Sperrfristen, glaube ich, verhängen. Auf jeden Fall wäre das Landesarchiv davon nicht betroffen. Jetzt sind die Mails aber nicht im Landesarchiv, wo sie eigentlich gar nichts zu suchen hätten, sondern eh noch im Landtag. Aber sie sind virtuell ins Archiv überwiesen worden. Dort sind sie noch nicht, weil die haben keine E-Mail, ich weiß es nicht. Aber deswegen kann man es nicht hergeben, weil es noch im Landtag ist. Aber eigentlich nicht im Landtag, sondern quasi, es ist ein bisschen wie wenn man zu spät kommt, irgendwo und anruft und sagt, ich bin praktisch schon da, während man sich im Vorzimmer die Schuhe zubindet. Also ich glaube, in der Situation waren alle schon mal. Und die virtuelle Speicherung ist halt auch was, das habe ich bisher nur gekannt, wenn ich gedacht habe, ich habe einen Tag an einem Text gearbeitet und dann finde ich die Datei nicht mehr. Und ich war mir aber sicher, ich habe es gespeichert und dann war es aber nur virtuell gespeichert. Ich reagiere in der Regel auf so einen großen Missmut und kann nur hoffen, dass ein ähnlich großer Missmut auch die Vorarlberger Landesregierung trifft.
Ich bin sogar überzeugt davon und falls nicht, dann ist das System einfach so, wie ich es vermute und das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, weil da gibt es andere Ermittlungsbehörden, die sollen das konkreter im Rahmen der geltenden Gesetze, die auch in Vorarlberg geltenden Gesetze übrigens, subsumieren.
Aber so wie es hier in Österreich die Realverfassung neben der Verfassung gibt und die Realverfassung sehr viel wichtiger ist als die Verfassung, wie wir wissen, gibt es auch in Vorarlberg eine ethische oder vielleicht gesamtgesellschaftlich politische Leitlinie und das ist gehörig. Etwas ist gehörig oder es ist nicht gehörig. Und ich glaube, so weit den Vorarlberger Charakter zu kennen, dass man sagt, gehörig ist das nicht.
Das stimmt. Falls Sie jetzt noch immer keine Ahnung haben, was gehörig eigentlich erst bedeutet.
Es wäre für Ostösterreicher, es ist sehr nah am KRC. Das ist kein KRC. Oder eigentlich doppelte Verneinung, das ist ja kein KRC nicht. Ja? Aber es ist, glaube ich, strenger. Also wenn du den Gehsteig vor deinem Haus nicht geräumt hast, dann hast du gegen das Gehörigkeitsverbot schon mal radikal verstoßen.
Ja, da hast du aber auch gegen ein paar andere Paragraphen. Ich glaube, das ist in der StVO geregelt, dass du da ja auch den freihalten musst von 6 bis 22 Uhr.
Ja, aber ich glaube, in Vorarlberg wird, glaube ich, Schnee geräumt, bevor er richtig liegt. Aus Gehörigkeitsgründen.
Weil Sie zu jenen Menschen gehören, die gedacht haben, gehörig heißt, dass sie sich gerne etwas anhören würden, sprich gehörig sind auf irgendwas, dann darf ich Ihnen einen Link in unseren Shownotes ganz, ganz fest ans Herz legen. Es gibt nämlich demnächst wieder Podcast-Festivals der kleinen Zeitung, und zwar in Graz und auch in Klagenfurt. Und der Herr Maurer und ich sind dank der Vorzüge der Korinbahn sogar bei beiden Malen mit dabei, wobei am einen Tag es schaffen wird, am Nachmittag in Klagenfurt zu spielen und am Abend dann auch noch im Grazer, wie heißt das Ding dort, neben dem Kaiser-Josef-Platz, Höfmann?
Theatercafé?
Operncafé.
Nein, nicht Operncafé.
Theatercafé ist aber eigentlich, nicht das Operncafé. Ja.
Im Operncafé werden Sie mich vergeblich suchen, aber dafür ist am Abend oft der Klavierspieler dort. Also auch nicht schlecht.
Genau, also so viel Optionen, the weapon of choice, wie der Amerikaner sagen würde. Schauen Sie rein, klicken Sie sich rein und sichern Sie sich schon mal die Links für unser kleines Podcast-Festival, kleine Zeitung Podcast-Festival. Oder falls Sie, ich Ihnen einfach schon zu wirken worden bin, jetzt nach den vergangenen fast 40 Minuten, was ich auch verstehen würde, mir machen es selber zu viel, klicken Sie sich rein. Es gibt auch demnächst noch eine finale Vorstellung von Thomas Maurer mit seinem aktuellen Programm Trotzdem in den Kammerlichtspielen. Klagenfurt, auch sehr sehenswert.
Ich finde auch.
Falls Sie nicht hinschauen wollen und die Augen zu machen. Also ich sage, ja, es geht. Du spielst zwar ein bisschen, aber es geht. Man kann auch wegschauen, ja. Genau. Bevor ich jetzt nicht nur mich selber, sondern auch den Thomas und auch noch Sie dann beleidigen würde, würde ich aufhören. Bei zwei Leuten von den drei angesprochenen Möglichkeiten habe ich es ja schon geschafft. Deswegen sage ich Dankeschön für die Aufmerksamkeit in dieser Woche und wir hören uns nächste Woche dann wieder.
Wiederhören.
Tschüss und schleicht euch.